SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Das Aus der Ampelkoalition ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Seit heute Mittag stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal seitdem den Fragen der Abgeordneten. Am Anfang seiner Rede hat er aber erst nochmal über seine Reise in die Ukraine gesprochen und gesagt, wie wichtig es jetzt sei, mit Kiew im Gespräch zu bleiben.
Jetzt geht es nämlich um einen Grundsatz, den wir in dieser Situation immer beachten und auch verteidigen müssen, nämlich der Grundsatz, dass nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg Entscheidungen getroffen werden, dass nicht Telefongespräche und Abmachungen von anderen dazu führen, wie es jetzt dort weitergehen soll, sondern dass die Ukraine selbst sich das überlegen kann, im Gespräch mit den besten Freunden und Verbündeten. Genau das habe ich gemacht.
Bundeskanzler Olaf Scholz. Es wird aber auch den restlichen Tag noch spannend heute, was da im Bundestag passiert. Vor allem, weil die Mehrheitsverhältnisse ja immer noch relativ unklar sind. Das hat schon bei der Zusammenstellung der Tagesordnung für den Bundestag für Schwierigkeiten gesorgt. Man hat sich dann aber darauf geeinigt, dass es nach der Regierungsbefragung auch um die Wirtschaft gehen soll. Mario Kubina.
Auf Antrag von SPD und Grünen gibt es dazu eine Aktuelle Stunde. Morgen dann sieht die Tagesordnung Programmpunkte bis tief in die Nacht vor. Den Anfang machen verteidigungspolitische Gesetzentwürfe. Es geht darum, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zu erhöhen und den geplanten Großverband in Litauen gesetzlich abzusichern. Zum Schutz der NATO-Ostgrenze. Ein anderer Tagesordnungspunkt morgen: Pläne zur rechtlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs. Außerdem geht es beispielsweise auch um einen Entwurf, mit dem das Transplantationsgesetz geändert werden soll, mit dem Ziel, mehr Organspenden in Deutschland zu ermöglichen.
Auch in Frankreich kriselt es in der Regierung. Heute Nachmittag debattiert die französische Nationalversammlung über zwei Misstrauensvoten, die jeweils das Linksbündnis und der rechtsradikale Rassemblement National eingebracht haben. Hintergrund ist der seit Monaten andauernde Streit um den Staatshaushalt und den von Premierminister Barnier vertretenen Sparkurs. Holger Beckmann.
Frankreichs Premierminister Michel Barnier werden nur geringe Chancen eingeräumt, das Misstrauensvotum am Nachmittag zu überstehen. Denn in der französischen Nationalversammlung haben die extrem Rechte um Marine Le Pen auf der einen und der linke Block der sogenannten Neuen Volksfront auf der anderen Seite angekündigt, das Votum unterstützen zu wollen und Barnier damit zu stürzen. Ihre Stimmen dürften dafür ausreichen, auch wenn der Regierungschef selbst gesagt hat, er schließe nicht aus, dass es bei einigen Abgeordneten im letzten Moment doch noch so etwas wie einen Reflex der Verantwortung gebe. Barnier ist erst seit rund 3 Monaten im Amt und wollte mit einem Sparhaushalt Frankreichs massive Staatsschulden abbauen. Wenn er heute scheitert, muss Frankreichs Präsident Macron das Amt neu besetzen. Spekulationen der politischen Rechten und der Linken, er selbst würde sich als Präsident angesichts der politischen Turbulenzen im Land frühzeitig zurückziehen, trat Macron entgegen. Er werde bis 2027 Präsident Frankreichs bleiben, wörtlich sagte Macron, bis zur letzten Sekunde.
Streit um den Haushalt gibt es in Frankreich, aber auch bei uns in Deutschland schon lange. In Südkorea sind die Streitigkeiten über den Haushalt komplett eskaliert. Der südkoreanische Präsident Yoon hat in der Folge für einige Stunden das Kriegsrecht verhängt, bis das Parlament es jetzt wieder gekippt hat. Die Opposition im Parlament verlangt jetzt den Rücktritt von Präsident Yoon. Das könnte uns eigentlich auch alles egal sein, wenn Südkorea nicht auch für uns im Westen ein super wichtiges Land wäre. Thorsten Iffland erklärt warum.
Seit den 1980er Jahren ist Südkorea, ganz im Gegensatz zu seinem nördlichen Nachbarn, ein demokratisches Land. Es ist die 4. asiatische Volkswirtschaft, aber auch kulturell hat das Land in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. K-Pop ist rund um den Globus angesagt. Beliebte Serien wie Squid Game haben Millionen Menschen begeistert. Und das eben auf dem Fundament der Demokratie. Und genau die war gestern für gut 6 Stunden in großer Gefahr. Dass Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen hat, wird von einigen als Putsch bewertet. Bei vielen kam die Angst hoch, dass eine neue Diktatur droht. Aber am Tag danach, auch wenn Yoon noch nicht zurückgetreten ist, kann man sagen, die Demokratie hat gesiegt. Die Menschen haben sich dem friedlich entgegengestellt. Das Parlament hat einstimmig für eine Aufhebung des Ausnahmezustands votiert. Es gab keine gewaltsamen Auseinandersetzungen. Das Schlimmste wurde also erst einmal verhindert. Die politische Zukunft im Land bleibt aber ungewiss.
In Sachsen haben sich CDU und SPD auf einen Koalitionsvertrag für eine Minderheitsregierung verständigt. Der Vertrag soll am Nachmittag in Dresden vorgestellt werden. Das haben die beiden Parteien mitgeteilt. Schwarz-Rot hat einen sogenannten Konsultationsmechanismus angekündigt, mit dem die Opposition inklusive AfD frühzeitig bei Gesetzesvorhaben eingebunden werden soll. Bei Volkswagen geht es ja gerade um die Existenz einiger VW-Werke. Welche Werke betroffen sind, ist aber noch nicht klar. Heute findet in Wolfsburg eine Betriebsversammlung statt. Was da zu erwarten ist, erklärt Hilke Jansen.
Die Halle 11 auf dem Werksgelände ist brechend voll. Mehr als 10.000 Beschäftigte sind am Vormittag zur Betriebsversammlung gekommen. Viele verfolgen die Reden auch draußen auf den Bildschirmen. Die Stimmung bei Volkswagen heute eher verhalten. Betriebsratschefin Cavallo und Bundesarbeitsminister Heil wurden mit Applaus in der Halle empfangen. Für den VW-Vorstand gab es dagegen keinen lauten Empfang. Konzernchef Blume wird am Vormittag wohl noch einmal den allgemeinen Kurs des Unternehmens und den Spardruck erklären. Dass der VW-Chef konkrete Lösungen aus der Krise beschreibt, ist aber nicht zu erwarten. Beschäftigte haben vor Beginn der Betriebsversammlung geäußert, dass der Vorstand jetzt endlich sagen müsse, was Sache ist. Denn welche VW-Werke auf der Kippe stehen könnten, ist auch nach 2 Monaten Krisenmodus immer noch unklar.
Grundschülerinnen und Schüler sind trotz Pandemie in Mathematik und Naturwissenschaften nicht schlechter geworden. Das ist ein Ergebnis der TIMSS-Studie, kurz für Trends in International Mathematics and Science Study. Die Details zu der international vergleichenden Studie hat Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Die für TIMSS-23 getesteten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland haben nicht schlechter abgeschnitten als die Vergleichsgruppe 2019. Das wird als großer Erfolg gewertet. Denn gerade diese Schülerinnen und Schüler wurden in der ersten und zweiten Klasse, also ganz zu Beginn ihrer Schullaufbahn, von der Pandemie und den Einschränkungen im Schulbetrieb getroffen. Trotzdem bleiben die Ergebnisse bescheiden. Wie schon 2019 hat jedes vierte Grundschulkind nicht genügend Mathekenntnisse, um in der weiterführenden Schule den Anschluss zu bekommen. In Naturwissenschaften sieht das noch dunkler aus. Hier spricht man von 30% abgehängten Schülerinnen und Schülern. Insgesamt gibt es also keinen weiteren gravierenden Einbruch der Leistungen, trotz der erschwerten Bedingungen während der Pandemie, aber auch keine Verbesserung. Die unerwartet gute Nachricht: Fast 60% der Schülerinnen und Schüler haben Lust auf Mathe und sogar über 70% auf Naturwissenschaften.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen läuft seit den frühen Morgenstunden eine Razzia gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk. Das hat die Bundespolizei bestätigt. Thomas Bertsch.
Es würden 10 Haftbefehle vorliegen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Tatverdächtigen sollen Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika von Frankreich nach Großbritannien geschleust und dafür Schlauchboote verwendet haben. Details zum heutigen Einsatz nannte die Sprecherin nicht. Nach Berichten mehrerer Medien sind bei der Razzia mehr als 500 Bundespolizisten im Einsatz. Sie würden in mehreren Städten Gebäude durchsuchen, darunter Mehrfamilienhäuser, Lagerhallen und ein Asylheim. Auch in Frankreich sind demnach Ermittler im Einsatz. Welche Orte in Baden-Württemberg betroffen sind, ist unklar.
An der Universität Stuttgart wird aktuell an einer Mondbasis geforscht, einem Ort im Weltall, von dem aus andere Planeten erkundet werden könnten. Menschen, die im All arbeiten, sollen in dieser Mondbasis auch wohnen können. Dorina Blau berichtet.
Das Team aus Stuttgart arbeitet an verschiedenen Projekten, die für eine Besiedlung des Mondes nötig wären. Dazu zählen Möglichkeiten, vom Mond aus mit Menschen auf der Erde zu sprechen. Die Studierenden erforschen zudem Transportmöglichkeiten auf dem Mond und die Frage, wie man Mondstaub abbauen kann, um daraus Sauerstoff oder Metalle für die Basis herzustellen. Außerdem arbeitet das Team an Konzepten, um Solarzellen auf dem Mond zu fertigen. Die Mühen haben sich jetzt schon gelohnt. Beim Internationalen Astronautenkongress in Mailand hat das Forscherteam aus Stuttgart bei einem Wettbewerb den 2. Platz belegt.
Durch den Neubau der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline quer durch den Pfälzerwald sind offenbar auch Schäden in Naturschutzgebieten entstanden. Das hat die zuständige Behörde bestätigt. Unter anderem wurden Quellgebiete verschmutzt. Christina Fleischandal berichtet.
Es soll während der Bauarbeiten besonders viel geregnet haben und dabei sind dann Steine und Sand von den steilen Hängen in die Bäche gekommen. Die Baustelle für die Gaspipeline hat das auch noch weiter verschlimmert. Während der Bauarbeiten hat man schon versucht, den Schaden etwas zu verringern. Jetzt hat die Baufirma angefangen, Sand und Steine aus dem Gewässer zu holen. Die zuständige Behörde geht momentan davon aus, dass die Schäden auch wieder behoben werden können. Bis das Schutzgebiet sich wieder erholt hat, wird es allerdings voraussichtlich etwa 2 Jahre dauern.
Und sonst so?
In China wollen sich viele junge Menschen keine Haustiere mehr ins Haus holen. Stattdessen gibt es jetzt sogenannte Pet Rocks, also Haustiersteine. Die kriegen kleine Kulleraugen aufgemalt und werden auch sonst behandelt wie echte Tiere. Johannes Jolmes erklärt's.
Manche malen ihre Steine nur an. Andere machen Geburtstagsfeiern für ihre Steine. Und wieder andere, die kümmern sich schon fast liebevoll um ihre Steine. Also Sie waschen sie, sie cremen sie, sie föhnen sie dann auch trocken. Und dann gibt's da noch die Hardcore-Pet-Rocker, so würde ich sie mal nennen. Die treiben es dann auf die Spitze. Sie binden eine Hundeleine um den Stein und gehen damit dann auch Gassi. Das hat den Vorteil, sie müssen nachher wenigstens nicht das Geschäft ihrer kleinen Tierchen wegmachen. Das hat mir zumindest eine Pet-Rock-Influencerin erklärt, bei der ich zu Besuch war. Und sie meint, das ist gerade so beliebt, weil junge Menschen Wärme und Nähe suchen. Also eigentlich das, was normalerweise ein Haustier bietet. Aber junge Menschen, so sagt sie, wollen diesen ganzen Aufwand nicht haben, den man für eine Katze oder für einen Hund am Ende hat. Und dann schafft man sich halt ein Pet-Rock an. Für umgerechnet 1 bis 5 Euro kann man jetzt auch nicht ganz so viel falsch machen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.